Johannes Bachleitner blickt mit seinen 33 Jahren schon auf eine verblüffend lange politische Karriere bei den Neos zurück, wo er von den Anfängen an dabei war. Derzeit arbeitet er für UNOS und er ist auch ein sehr hilfsbereiter Mensch, weil er zum Beispiel bei der Johanniter-Unfallhilfe tätig ist und auch eine Webseite betreibt, therapiekosten.at, wo er sich hier Gedanken macht, wie man für Menschen, die sich Therapiekosten nicht leisten kann, diese finanzieren könnte. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Bachleitner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind in vielen Positionen tätig. Müssen wir mal aufdröseln, was das alles ist. Vielleicht habe ich da mich das falsch eingeschätzt, dass es in manchen nicht mehr ist oder manchen früher war oder so. Jedenfalls haben Sie schon trotz Ihrer Jugend eine große politische Erfahrung und sind jetzt allerdings im Bezirk, haben Sie einen Schritt zurückgemacht, aber bundesweit sind Sie, glaube ich, sehr engagiert jetzt tätig. Können Sie mal kurz erklären, was Sie für die Neos genau machen zurzeit?
Sehr, sehr gerne. Ja, das mit dem Bezirk ist korrekt. Ich war früher Clubobmann für die Neos in Hietzing, bin jetzt Bezirksrat. Bezirksrat war ich in beiden Fällen, aber als Clubobmann habe ich den Club geführt und war damit auch natürlich sehr stark die Stimme und das Bild nach außen. Das habe ich vor 2 Jahren dann abgegeben, bin seitdem immer noch Stellvertreter, aber bin da nicht mehr auf der Einserposition. Ging auch von mir aus, weil es für mich gut gepasst hat, gerade ein bisschen weniger im Bezirk zu machen. Und auf bundespolitischer Ebene bin ich jetzt in einer ganz neuen Position, weil ich seit 4 Monaten für die UNOS Geschäftsführer sein darf. Das ist UNOS Unternehmerisches Österreich, die Plattform für liberale Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist auch die Vertretung von Neos in der Wirtschaftskammer.
Da sind Sie ja in ganz Österreich, das heißt von Vorarlberg bis Burgenland unterwegs. Und wird gar nicht leicht sein, das mit dem Bezirk zu vereinen. Wie gelingt Ihnen das?
Genau, das ist nicht leicht. Nicht deswegen bin ich nicht mehr Clubobmann, aber es waren genau diese Dynamiken, wo ich schon gesagt habe, da kann ich im Bezirk nicht mehr so viel zur Verfügung stehen. Vor allem ist es immer schwierig, 2 Positionen zu haben, wo man in beiden Positionen auf Abruf kurzfristig verfügbar sein muss. Das geht sich dann schwer aus. Bei UNOS bin ich wirklich viel unterwegs. Wir sind da, so wie Neos ja auch, eine relativ junge Organisation und dementsprechend dann natürlich sehr viel zu tun, sehr viel Aufbauarbeit zu leisten. Und da muss man einfach gut verfügbar sein dafür natürlich.
Sie hatten schon seit 2019 Ihren Brotberuf sozusagen bei den Neos auch. Was haben Sie denn da gemacht?
Genau, also mein Weg zu Neos war durchaus ein bisschen ein zufälliger, will ich fast sagen. Ich habe neben der Uni, also ich bin schon lange Neos-Mitglied, aber ich habe neben der Uni öfter mal im Wahlkampf mitgeholfen. Mit der Zeit hat sich das einfach intensiviert. Irgendwann kam die Frage, ob ich dauerhaft mitarbeiten will. Ich war dann von 2019 weg Organisationsreferent, das ist eher Tätigkeit nach innen, aber auch die Organisation der Mitgliederversammlungen zum Beispiel. Und dann ab 2024 habe ich die Marketingleitung übernommen, durfte die beiden Wahlen, Nationalratswahl und Europawahl, als Marketingleiter begleiten. Und dann nach diesen Wahlen war ein bisschen die Frage, wie tun wir weiter? Und da hat sich gut ergeben, dass die UNOS einen Geschäftsführer gesucht haben, mich da angesprochen haben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns da gut geeinigt haben.
Wir müssen ja ein tolles Organisationstalent haben, solche riesigen Veranstaltungen zu machen. Das dürfte Ihnen ja schon gut gelungen sein. Und auch die Werbung ist ja keine Kleinigkeit. Haben Sie das Falsche studiert, weil Sie just studiert haben?
Naja, das Falsche ist sowieso schwierig, weil ich habe es nicht abgeschlossen. Glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, dass just ein Studium ist, das Ihnen extrem gut fürs Leben vorbereitet. Ich glaube, für ganz viele Positionen und jetzt mit einer Managementposition ja sowieso nochmal mehr. Und auch damals die Marketingleitung ist zu mir gekommen, weil ich nicht nur, so denke ich doch, sehr gut Dinge organisiere oder ein gutes Projektmanagement mache, sondern weil es ja im Wahlkampf einer Partei, noch dazu bei Neos, wo Transparenz ein großes Thema ist, auch darum geht, dass man Leute hat, die mit großen Budgets arbeiten, die auch sehr gewissenhaft damit arbeiten, das sauber dokumentieren, denen da nichts passiert, weil sie irgendwas übersehen. Das ist in der Politik natürlich nochmal heikler, weil man sich nach außen einfach rechtfertigt und dementsprechend auch diese Komponente immer gut berücksichtigen muss. Wer nimmt die Budgets, wer arbeitet damit gut? Und ich glaube, für diese Dinge ist auch ein Jus-Studium eine sehr gute Vorbereitung. Und daneben bleibt auch einfach dass ich überzeugt bin, man sollte was studieren, was einen sehr interessiert. Das hat mich immer interessiert. Ich werde das auch noch fertig machen. Das ist einfach ein gutes Thema und das ist ein Wissensschatz und ein Erfahrungsschatz, den ich auf keinen Fall missen möchte.
Aber diese viele politische Tätigkeit, die Sie jetzt haben, und stelle ich mir nicht leicht vor, dann noch ein Studium daneben, siehe Sebastian Kurz, nicht, dass das noch fertig zu machen
wird. Ja, ich bin jetzt weiter als er gekommen. Politisch nicht, aber im Studium bin ich weitergekommen. Ja, das ist nicht einfach. Ich weiß auch nicht, ob ich es genauso nochmal machen würde, aber ich muss sagen, ich war immer ein sehr politischer Mensch. Dann kamen Neos, die sehr gut meinen Werten entsprochen haben und ich habe dann halt entschieden, mich dort zu engagieren. Und wenn was Neues entsteht, ist es halt manchmal ein Entweder-Oder. Diese Aufbauphase begleiten zu dürfen, das war eine einmalige Gelegenheit und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und jetzt ist natürlich mein Ziel, in der kurzfristigen Zukunft das noch fertig zu machen, weil ich natürlich nicht mein Leben lang ein nicht abgeschlossenes Studium mit mir mitschleppen will, sondern hier schon noch was weiterbringen werde. Es sind auch tatsächlich nur noch 2 Prüfungen offen, also es ist zumindest kein weiter Weg mehr.
Sie sind wirklich ein eingefleischter Hitzinger, weil Sie waren in der Wenzgasse in der Schule, gell?
Ich war in der Wenzgasse in der Schule, das stimmt. Eingefleischt stimmt nicht ganz. Ich bin eigentlich in Penzing geboren und aufgewachsen und bin dann in die Wenzgasse ins Gymnasium gegangen. Dort waren auch meine Geschwister in der Schule. Das hat sich sehr ergeben und ich bin nicht weit aufgewachsen. Also ich habe immer in der Gegend um die Penzinger Straße herum gewohnt, also wirklich einen tatsächlichen Steinwurf von Hitzing entfernt. Wirklich nach Hitzing gezogen bin ich erst nach der Matura. Also ich habe auf der Wenzgasse maturiert, dann Bundesheer in Kärnten verbracht und danach bin ich zurückgekommen und habe mit Freunden in Hitzing eine WG gegründet. Und seither bin ich durchgehend in Hitzing gewesen. Ja.
Und seit 2013 bei den Neos, das ist ja ziemlich von Anfang an gewesen. Ich glaube, die sind ja 2013 fast gegründet worden. Oder?
Fast, genau, formell gegründet im Oktober 2012. Mhm. Das war natürlich nicht so außenwirksam. Da war ich noch nicht engagiert. Ich habe damals schon angefangen zu beobachten, was sich da tut. Und dann 2013 um die Nationalratswahl herum. Also das war wirklich so, dass ich gesagt habe, da entsteht eine neue Partei. Ich war immer sehr politisch, aber habe nie gedacht, dass ich parteipolitisch mal aktiv werden würde. Und dann habe ich das gesehen und mir gedacht, naja, jetzt wo es entsteht, wenn ich das gut finde, dann muss ich da mal hinschauen. Und genau das habe ich gemacht und bin dann noch, ich glaube, kurz vor der Nationalratswahl 2013 Mitglied geworden und dann ganz langsam angefangen, mich zu engagieren. Also ich war dann nicht von Anfang an dort, sondern das war ein konstanter Weg, immer ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr dort. Bin dann, nachdem ich bei Neos schon Mitglied war, später auch zur Jugendorganisation, zu den Junos gegangen. Und dann, wie gesagt, ab 2019 dauerhaft als Mitarbeiter dabei gewesen und davor ja auch schon ab und zu bei Projekten mitgemacht.
Und immer diesen Slogan Politik aus Leidenschaft, das passt ja gut zum Parteiengründer, auch zum Matthias Strolz. Da hat man auch das Gefühl gehabt, dass der wirklich aus Leidenschaft das gemacht hat. Finden Sie das gut, dass er aus der Partei jetzt ausgeschieden ist? Oder ist das ein Problem für Sie gewesen oder wie haben Sie das gesehen?
Die Geschichte von Neos und die Geschichte von Matthias Strolz sind extrem eng verbunden. Und Matthias Strolz war sicher eine Persönlichkeit, die mich sehr zu Neos gebracht hat oder auch mein erster Eindruck, da war es noch eine der Vorläuferorganisationen war, wo ich einfach ferngesehen habe und Matthias Strolz hat erzählt, warum sie Österreich spricht gegründet haben. Das war so eine ganz bürgerforenmäßige Organisation. Und natürlich habe ich ihn immer sehr geschätzt, ich schätze ihn immer noch sehr. Wir haben viel auch miteinander politisch natürlich machen können. Das Ausscheiden aus der Politik ist ein schwieriges, gerade für einen Gründer. Und ich rechne ihm bis heute extrem hoch an, wie er das gemacht hat. Er hat das extrem penibel vorbereitet, weil er ist zum Vorstand gegangen mit quasi einem Ordner voller Unterlagen, was jetzt die nächsten 72 Stunden passieren muss. Und hat das in einer Art und Weise übergeben, wie man sich es nicht besser vorstellen kann. Er hat so den Weg geebnet auch für Beate Meinl-Reisinger, dass sie das gut übernehmen kann. Natürlich danach auch fand ich immer super. Er hat lange Zeit sich gar nicht mehr geäußert politisch und das ist ja auch oft in der Politik so eine Herausforderung, wenn Spitzen einer Partei gehen, dass die dann natürlich oft gefragt werden, wie sehen sie das alles? Da war er sehr diszipliniert und dann irgendwann hat er sich natürlich ein bisschen weiter wegentwickelt, aber er sagt ja auch selber immer wieder, dass ihm da auch einfach seine Freiheiten sind ihm wichtig und er macht jetzt extrem viel großartiges zivilgesellschaftliches Engagement. Er hat die Bildungsstiftung, wo er total viel für die Weiterentwicklung des Bildungswesens tut. Und irgendwo, denke ich mir auch, ist wahrscheinlich für ihn einfach wichtig gewesen, dann immer mehr eine Äquidistanz wieder zu finden zu den Parteien. Und das war halt ein Weg, der sich langsam von uns entfernt hat. Er hat uns aber eigentlich immer weiter noch beraten. Wir sehen ihn ja auch, wenn wir was von ihm brauchen oder es gibt viele Veranstaltungen, die für Neos wichtig sind, die für ihn wichtig sind, wo man sich über den Weg läuft. Ich würde sagen, wir stehen da noch in einem sehr, sehr guten Einvernehmen. mit ihm und ich bin einfach froh, dass er so viel seines Lebens in dieses Projekt investiert hat und ich finde auch, wie er das danach gehandhabt hat, ist durchaus sehr, sehr solide und bewundernswert gewesen.
Sie waren 2017 bei der Nationalratswahl auf der Stelle 112.
Das ist korrekt.
Ja. Und wo stehen Sie jetzt?
Das ist eine Frage, die ich natürlich oft höre. 2017 habe ich kandidiert, aber nicht in der Absicht, ein Mandat zu erlangen, sondern ich finde, es gibt so zwei verschiedene Motive einer Kandidatur, gerade bei einer Nationalratswahl. Das ist einerseits das tatsächliche Laufen um ein Mandat. Da kann man sich realistischerweise ausrechnen, was ist da möglich und was weniger. Und dann gibt es immer noch das Zweite, wir nennen das intern immer gern Solidaritätskandidatur, dass man halt sagt, ich bin so verbunden einer Liste und ich stehe mit meinem Namen so sehr für das Ganze, dass ich mich da drauf schreiben lasse. Und das habe ich damals gemacht. Neos war damals immer noch, oder ist ja auch heute keine riesige Partei, aber war damals noch mal kleiner. Und ich fand einfach wichtig zu sagen, ich stehe da nach wie vor voll dahinter. Und indem ich meinen Namen da zur Verfügung stelle, gebe ich hier quasi einen Blankoscheck zu sagen, das ist eine gute Liste und da sollte man die Stimme dafür hergeben. Von Platz 112 aus ist es natürlich nicht realistisch, ein Mandat zu erlangen, habe ich damals aber auch nicht angestrebt. Und auch heute strebe ich zumindest in der nahen Zukunft kein solches Mandat an. Ich habe eine große Freude an meinem Mandat im Bezirk. Ich liebe Regionalpolitik und generell bin ich ein sehr politischer Mensch. Ich sage mal, wenn man so in der Gründung von NEOS schon dabei war, dann ist immer die Frage gewesen, will man ein Mandat haben oder nicht, weil ich natürlich die Prozesse dorthin kenne und, sage ich mal, durchaus mir Chancen ausmalen könnte, auf einen wählbaren Listenplatz zu kommen. Aber ich habe dann irgendwann mir überlegt, was erwarte ich mir von einem Menschen, der im Nationalrat Politik macht? Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen, was ein Mensch mitbringen soll. Und für mich war immer sehr im Vordergrund, dass eigentlich ich Politiker gern im Nationalrat sehe, die ein Thema vorantreiben. Ich wollte nie Jugendpolitiker sein und dementsprechend war dann halt die Frage, was bringe ich für eine Expertise? Die besten Politikerinnen und Politiker in meinen Augen sind immer die, die außerhalb der Politik einen Schmerz aufbauen und dann in die Politik gehen, um diesen Schmerz zu lösen. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, der 16-jährige Johannes Bachleitner wäre nicht beeindruckt von einer Nationalratskandidatur des Parteimitarbeiters Johannes Bachleitner. Also das ist einfach in meinen Augen nicht die Expertise, mit der ich dorthin will. Natürlich, je älter ich werde, das werde ich mir die Frage immer wieder stellen. Ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, eines Tages ein Mandat auszuüben. Aber ich habe es weder heute vor, noch in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann muss ich es immer laufend evaluieren. Aber auch andere Faktoren. Ich finde, Nationalratsabgeordnete sollten wirklich die besten Köpfe des Landes sein. Da wäre es zum Beispiel gut, den akademischen Grad in meinem Fall zu holen. Auch Nicht-Akademiker sind super, aber ein Mensch, der einfach nicht fertig studiert hat, frisch im Führungslevel irgendwie erst ist, sehe ich nicht so wertvoll wie jemand, der da wirklich über viele Jahre einen Schmerz aufgebaut hat oder eine besondere Fachexpertise aufbaut oder mit einem großen Thema dasteht. Da lasse ich mir gerne noch ein bisschen Zeit.
Sie bauen das ja wirklich auch sehr gezielt auf, dass Sie sozusagen eine Karriere machen in der Politik. Da muss man sich ja auch sehr gut vernetzen, glaube ich. Was ich noch nicht genau sehe bei Ihnen, ist es so, dass Sie sich eigentlich eher im Bund vernetzen oder eher in der Wien-Partei vernetzen? Was ist da Ihr Plan?
Ja, ich würde halt da durchaus aufzeigen, dass das natürlich ein bisschen die Perspektive ist, die man aus, ich sag mal, Altparteien kennt. Diese Bündestrukturen oder Interessensgruppenstrukturen, das haben wir bei NEOS tatsächlich nicht. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit immer mehr ändern, aber derzeit haben wir das gar nicht. Ich habe das Glück, dadurch, dass ich früh dabei war und immer sehr engagiert war, dass ich in allen Strukturen, glaube ich, sehr gut vernetzt bin. Aber ich vernetze mich nicht in der Partei, um meine Karriere zu befördern. Das ist einfach nicht so sehr die Perspektive, die ich da haben will, sondern ich engagiere mich da, wo ich glaube, dass ich unmittelbar das meiste erreichen kann für die Gesellschaft. Da geht es nicht um mich. Ein Nebeneffekt ist, dass ich, glaube ich, in Wien wie im Bund sehr gut vernetzt bin. Ich bin jetzt Geschäftsführer einer sehr, sehr wichtigen Entität von NEOS. Das ist natürlich ein Wert. Darf jeden Tag zahlreiche Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern führen aus unserem Umfeld und rundherum. Das freut mich und da lerne ich viel. Und ich darf in Wien im erweiterten Landesteam sitzen. Das ist eine spannende Aufgabe, wo ich in einem strategischen Gremium sitze, wo ich nicht operativ tätig bin und gestalten darf, wohin wir diese Partei entwickeln. Und das sind alles fließende Übergänge. Also ein Beispiel ist unser Bildungsminister. Christoph Wiederkehr ist unser Landessprecher in Wien. Dem sitze ich dann im erweiterten Landesteam, ist aber jetzt auf Bundesebene auf einem Ministeramt. In einer kleinen Partei ist das so, dass man da die Rollen sehr überschneiden muss. Gleichzeitig finde ich auch wichtig, dass man sich ja nicht vernetzen sollte, um geradlinig auf ein Mandat zu gehen. Ich glaube, in größeren Parteistrukturen ist das legitim. Bei uns braucht es das eigentlich in der Form nicht. Wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich will unbedingt auf ein Mandat, ja, dann wäre es ein Vorteil, in beiden Strukturen gut vernetzt zu sein. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Antrieb dafür und sollte es, glaube ich, auch nicht sein, wenn man wirklich gesellschaftlich engagiert sein will.
Das macht ja die Neos sympathisch, dass man sagt, das ist nicht so wie die alten Parteien, wo man wirklich so, wenn man sich nicht sein Netzwerk hat, kommt man nicht weiter.
Ja, so. Absolut. Bei uns ist es nach wie vor möglich, dass junge Leute oder Quereinsteiger eine faire Chance haben. Das heißt nicht, dass alles durch Quereinsteiger locker vereinnahmt werden kann, aber das System ist derzeit so gebaut, dass die eine faire Möglichkeit haben, reinzukommen. Und wir haben es auch bei den heurigen Wien-Wahlen gesehen, da haben es mehrere Quereinsteiger auf ein Mandat geschafft. Und das finde ich super, weil ich glaube, in der Politik ist diese Diversität ganz wichtig. Verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Charaktere, aber eben auch eine gute Mischung aus Leuten, die das politische System sehr gut kennen und Leute, die mit frischem Wind reinkommen und eine andere Perspektive in den Vordergrund stellen.
Was planen Sie bei den UNOs? Was ist Ihre Richtung, wo Sie jetzt was hin entwickeln wollen?
Die Geschäftsführung der UNOs übernehmen zu dürfen, ist insofern eine große Freude, dass sehr vieles mich an NEOS 2013 erinnert. UNOs ist lange bei uns eine Entität gewesen, die nicht im Mittelpunkt gestanden ist. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert. Ist auch irgendwo stimmig, weil wir ja uns auch als Wirtschaftspartei verstehen. Heuer im April waren Wirtschaftskammerwahlen. UNOs haben sich verdoppelt in diesem Wahlkampf. Und dadurch sind sehr viele Herausforderungen entstanden und ich wurde angesprochen, um diese Herausforderungen zu lösen und das macht natürlich einen Riesenspaß. Nachdem wir in Österreich eine sehr ordentliche Parteienfinanzierung haben, heißt das auch, dass wir jetzt da ein üppiges Budget haben und damit jetzt gestalten wollen und in einem System, das sehr kompliziert ist, muss man auch sagen, also es ist auch wirklich nicht einfach, jetzt Strukturen professionalisieren können, um genau das zu tun. Und genau das will ich machen. Ich habe eine sehr intensive Phase hinter mir. Wir sitzen da bei der Aufnahme, nachdem vor, ich glaube, es sind jetzt 9 Tage, vor 9 Tagen die Wirtschaftskammer oder in der Presse halt gestanden ist, dass die Wirtschaftskammer ihre Gehälter um 4,2% erhöhen wird. Und seit 9 Tagen sind wir in einer sehr intensiven Auseinandersetzung, die jetzt ein Wettbewerb der Ideen wird, weil wir plötzlich über Reformen sprechen. Und das ist genau das, was ich gerne bei den UNOs machen will, dass wir darüber nachdenken, warum die Strukturen, die es in Österreich gibt, die auch eine historische Legitimität haben, warum die vielleicht nicht mehr so sehr die Interessen vertreten, die sie sollten und was wir tun können, damit sie es wieder tun. Und das kann ich gestalten und das macht mir irrsinnig Spaß und das ist schön, weil es wirklich auch nachhaltigen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen kann.
Ein großer Vorteil ist für Sie auch, glaube ich, dass die ÖVP ein bisschen schwächelt, also nicht nur jetzt mit der Mara-Geschichte da, sondern auch im Bezirk. Da haben Sie auch, habe ich irgendwo gelesen, gesagt, dass man dieses Vakuum füllen will, was da jetzt steht, durch dieses Desaster, was es da ein bisschen gibt, durch diese Spaltung in der Partei. Und was planen Sie da im Bezirk?
Was ich an der Bezirkspolitik sehr schätze, ist, dass sie in der Regel sehr unmittelbar ist und eigentlich eben dieses Parteipolitische sehr im Hintergrund steht. Und das finde ich auch weiterhin gut. Was sich in der ÖVP abgespielt hat in den letzten 2 Jahren, ist bemerkenswert. Ich muss sagen, habe die ÖVP immer verstanden als eine Partei, die gerade in bürgerlichen Bezirken bürgerliche Interessen stark vertreten will und fand das die letzten 2 Jahre ein relativ unwürdiges Schauspiel. Da wurden intern Machtkämpfe geführt, die wurden nach außen getragen, aber es ist wahnsinnig schwierig, das näher zu kommentieren. Also da ist schon mein Wunsch, dass die ÖVP sich einfach nach innen wieder konsolidiert und hier irgendwie es schafft, wieder ein bisschen souveräner aufzutreten, weil es ja für die Zusammenarbeit auch eine Herausforderung ist. Ja, ich glaube, dass unser exzellentes Wahlergebnis in Hitzing sowohl für den Bezirk als auch für die Gemeinderatswahlen auch dem zu verdanken ist, weil natürlich viele Menschen in diesem bürgerlich-liberalen Segment sich eine neue Partei gesucht haben, der sie ihre Stimme geben und das war in vielen Fällen NEOS. Ich glaube, dass wir daraus ein Kapital schlagen können, aber da geht es mir ehrlicherweise nicht so sehr darum, jetzt der ÖVP das Wasser abzugraben. Das ist halt ein Nebeneffekt. Ich glaube, was für uns einfach sehr angenehm ist, dass wir natürlich eine Relevanz gewinnen und unsere Themen mehr gehört werden. Ich bin seit 2015 Bezirksrat. Am Anfang waren wir für die Mehrheiten gar nicht relevant. Dementsprechend konnten wir viel sagen und viel Gespräche führen und viel fordern, aber es war extrem schwierig, irgendwo wirklich Gehör zu finden. Dann war es aber auch in der letzten Periode so, dass die Mehrheitsverhältnisse nicht so waren, dass jetzt wir immer das Zünglein an der Waage gewesen wären. Und jetzt sind wir natürlich durch weiteres Wachstum in einer Rolle, wo man dann schwer um uns herum kommt. Und das merken wir natürlich, das führt zu einer anderen Ernsthaftigkeit. Und die will ich nutzen. Also ich will jetzt nicht da irgendwo parteipolitisches Kleingeld wechseln, sondern ich will eigentlich, dass wir einfach dieses Selbstbewusstsein nutzen können, um die Qualität der Politik in Hitzing besser zu machen. Und das geht eh nur gemeinsam und geht auch am besten gemeinsam. Also es macht auch nur Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Und es ist schön, wenn von allen Parteien die Anliegen mehr gehört werden müssen. Und das, habe ich das Gefühl, ist derzeit der Fall. Ich habe das Gefühl, wir erleben noch ein bisschen chaotische Zustände. Ich hoffe aber eigentlich auch gerade für den Bezirk und seine Bewohnerinnen, dass genau das wieder besser wird, weil das ist dann auch irgendwann ein bisschen fad, wenn jedes Anliegen zu einer Überforderung führt. Und am Ende des Tages ist eine gute Zusammenarbeit auch dann besser, wenn die Prozesse gut funktionieren, wenn man sich Sachen ausmachen kann und die werden dann einfach schnell erledigt. Das wünsche ich mir für uns wie für alle Parteien. Ich glaube, das ist dann wieder der beste Weg.
Sie sind überhaupt ein sehr engagierter Mensch. Sie haben diese Webseite hier, therapiekosten.at, was ja auch ein wichtiger Punkt ist. Und Sie sind in der Johanniter-Unfallhilfe tätig gewesen.
Ja, noch bin ich's bei der Johanniter-Unfallhilfe. Ich muss natürlich zugestehen, ich schaue sehr regelmäßig drauf, wie lange es noch ausgeht. Also ich habe Bundesheer gemacht, damals die Wehrpflicht abgeleistet und danach hatte ich halt ein bisschen Zeit, bis die Uni begonnen hat und habe angefangen, die Rettungssanitäter-Ausbildung zu machen. Oder ich habe nicht angefangen, ich habe die Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht und fahre seither ehrenamtlich für die Johanniter. Das sehe ich als eine sehr, sehr schöne Erdung, weil ich hier natürlich die Möglichkeit habe, in einem viel breiteren Spektrum unserer Gesellschaft zu sein. Und ich sage immer gerne, es ist schon gut, wenn man politisch engagiert ist. Politik hat schon auch immer etwas Elitäres an sich. Dann steigt man am Abend auf einen Rettungswagen und dann steht man plötzlich in der 40 Quadratmeter Gemeindebauwohnung, Matratze am Boden, Kühlschrank im Eck und das ist die Situation, in der der Mensch lebt. Oder man ist ja auch sehr viel in Ausnahmesituationen dabei. Ich sehe mich als sehr hilfsbereiten Menschen und als sehr empathischen Menschen und ich erlebe, dass ich gerade in Ausnahmesituationen eine gute Stütze sein kann. Und da dabei zu sein und am Abend dann oder in der Nacht heimzugehen und zu sagen, boah, heute waren drei wirklich schwierige Fälle und ich habe das Gefühl, ich habe medizinisch geholfen, aber auch menschlich einen Beitrag leisten können, das ist schön und das erdet immens. Also ich kann wirklich jedem Menschen, der in der Politik ist, nur empfehlen, sich so eine Erdung zu suchen. Das ist ganz großartig. Gemacht habe ich es damals eigentlich, weil ich immer so ein bisschen den Horrorgedanken hatte, dass meinen Großeltern mal was passiert und ich weiß nicht, was ich tue. Das war sicher ein Hauptantrieb, die Ausbildung zu machen. Meine Großeltern gibt es heute nicht mehr, aber sie haben einen sehr schönen Lebensabend verbracht. Es hat auch zum Glück nie meine erste Hilfeleistung gebraucht. Und danach war es aber weiterhin so, dass ich gesagt habe, der Mehrwert ist enorm. Das andere, was Sie angesprochen haben, therapiekosten.at, ja, das ist ein Leidenschaftsprojekt, das aber, sage ich auch ehrlich dazu, neben den anderen Dingen noch nicht so auf den Boden gekommen ist. Vor mittlerweile einigen Jahren habe ich mit einem Freund gemeinsam diesen Verein gegründet. Die Idee, und ich sage bewusst Idee, ist hier ein Fundraising-Konzept, weil wir gesehen haben, in der Pandemie einerseits, wo viele Menschen mit psychischen Problemen die Hilfe nicht bekommen haben, die sie gebraucht hätten, aber auch weil wir im gemeinsamen Umfeld einen Suizid erlebt haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen in dem Bereich etwas tun und wir wollen etwas aufstellen, das unmittelbar hilft. Ich bin sehr unzufrieden mit der Kassenversorgung bei psychiatrischen Gesundheitsleistungen und die Idee war, dass es möglich sein muss, Geld relativ unmittelbar zu fundraisen und mit ganz geringen Kosten sehr durchautomatisiert Menschen zukommen zu lassen, die das brauchen. Die Idee dahinter ist eine Plattform, wo man ähnlich einer Privatversicherung, nur dass es eben keine private Versicherung ist, seine Therapiekosten hochlädt und das aus einem Fundraising-Topf heraus finanziert wird. Dadurch, dass wir beide extrem viel zu tun haben, geht das sehr langsam voran. Aber die Idee ist hier wirklich, das mit modernen Tools so aufzustellen, dass das fast ohne Nebenkosten einfach durchfließt und man wirklich nur kontrolliert die Legitimität der Anliegen und hier schauen kann, wie das geht. Und eine andere Überlegung war auch aus einem konkreten Beispiel, das wir erlebt haben, dass natürlich viele Menschen sich Therapie nicht leisten können, in ihrem Umfeld die Möglichkeit hätten, Leute anzusprechen, die auf einigen an Geld, sage ich trivial, sitzen. Und dass aber niemand geht und sagt, hey, unterstütze mich unmittelbar bei meiner Therapie. Und dass es sehr viel leichter ist zu sagen, wenn du mir helfen willst, dann spende regelmäßig an diesen Verein. Der Verein hilft vielen Menschen, nicht nur mir. Und dann durchbrechen wir so ein bisschen diese Bittstellerlogik, die es ja nie sein soll. Und ermöglichen trotzdem aber irgendwie, dass hier aus zivilgesellschaftlichem Engagement heraus ein Problem verkleinert werden kann.
zum Abschluss noch kurz unsere Fragen, um Sie besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Bei Musik muss ich sagen, ich habe nicht das eine Genre, das ich gern höre. Wenn man meine Spotify-Lieblingssongs durchhört, ist es Kraut und Rüben. Ich höre wahnsinnig gern modernen Austropop, geht aber bis rüber in elektronische Musik und ab und zu darf es auch ein bisschen Klassik sein. Also da gibt es nicht das eine Genre, das im Vordergrund steht.
Und bevorzugter Film?
Was zwar schon ein sehr alter Film ist, aber mich natürlich gerade mit dem politischen Engagement immer wieder sehr abholt, ist Das Leben des Brian. Der ist einfach ungebrochen und immer großartig.
Gibt es ein Buch, das Sie empfehlen können?
Ich habe nicht ein Lieblingsbuch, aber ich habe mir vorhin überlegt, es gibt ein Buch, das mich sehr berührt hat, das ich kürzlich gelesen habe. Das ist von Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. Der erste Roman, den ich in vielen Jahren gelesen habe und der mir wahnsinnig nahe gegangen ist und den ich sehr empfehlen kann.
Gibt es ja gute Verfilmung auch davon. Ja, dann eine Lieblingsspeise.
Lasagne.
Eine Lieblingsfarbe.
Grün.
Das ist interessant.
Ja, ich weiß, ich habe mir den Podcast angehört, aber die Parteifarbe zu nennen,
ist ein bisschen trivial.
Aber als Rapidler habe ich eine andere
Erzählung. Ja, genau, aber das ist eine gute Erklärung, dass ich sage, es hängt mit Rapid zusammen.
Und die Farbe der Hoffnung kann nie falsch sein.
Naja, und auch Umwelt ist ja auch keine schlechte Idee. Ja, dann ein Lokal, das Sie empfehlen können?
Generell muss man sagen, dass die Hietzinger Gastronomie großartig ist und dass man nicht oft genug dort essen gehen kann. Aber mein Lieblingslokal ist Waldemars Tagesbar in der Altgasse.
Ein Urlaubsort, den Sie gerne besuchen?
Also wo ich sicher am öftesten Urlaub mache, ist in Italien. Finde ich großartig. Aber für die nächsten Jahre habe ich mir vorgenommen, noch ein bisschen mehr von der Welt zu sehen und vor allem außerhalb von Europa zu reisen.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssen, ich bin?
Hilfsbereit und engagiere mich gerne für meine Mitmenschen.
Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
So eine schwierige Frage, aber ich glaube, in Zeiten wie diesen wäre es vor allem Milei, der argentinische Präsident, weil der einfach gerade politisch so viel bewegt und mich sehr interessieren würde, wie er persönlich ist, abseits von der medialen Berichterstattung, die wir hier aus großer Ferne verfolgen.
Wie sehen Sie sich in 10, 20 Jahren?
Auch eine schwierige Frage. Ich bin jetzt 33, dann bin ich 53. Das ist schwer zu antizipieren. Ich glaube, in einer ganz anderen Lebensphase. Gefühlt bin ich jetzt am Anfang meiner Erwerbstätigkeit, dann ja schon nahe am Ende. Aber ich hoffe, mit einer gegründeten Familie. Ich bin frisch verheiratet, hoffe, viele Kinder dann zu haben, aber auch hoffentlich schon ein bisschen gesettelt und entschleunigt.
Dann wünsche ich Ihnen das Allerbeste und bedanke mich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung.